Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es von der Donau in die Hallertau, also Urlaub in Bayern, jedoch abseits der touristischen Hochburgen. Freuen Sie sich unter anderem auf die ehemalige Residenzstadt Neuburg an der Donau mit dem prächtigen Schloss und den vielen Kulturevents. Absolute Ruhe und traumhaft schöne Rad- und Wanderwege erleben wir in der Hallertau. Zwei Outdoor-Enthusiasten zeigen uns ihre Lieblingsorte in diesem größten Hopfenanbaugebiet Europas. Wir sprechen natürlich auch über Bier von hier. Außerdem stärken wir uns mit dem inzwischen schon legendären Schrobenhausener Spargel. Und das sind Sie, die Stimmen dieser Radioreise.
Mein Name ist Armin Steger. Liebe Hörer der Radioreise, ich begrüße Sie in meiner wunderschönen Heimatstadt Neuburg an der Donau.
Tobias Esche, ich bin der Leiter vom Kelten-Römer-Museum in Manching.
Ich bin Claudia Freitag-Meyer, ich bin die Kulturamtsleiterin der Stadt Schrobenhausen.
Christoph Pinzel, ich bin der Leiter des Deutschen Hopfenmuseums.
Ich bin der Mike, wir sind hier mit dem Alex in der freien Natur und wir stellen euch die Hallertau vor.
Ja, wir wünschen jetzt ganz viel Spaß bei der Radioreise.
Spaß werden wir haben, also bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Von der Donau zur Hallertau schlängelt sich diesmal unsere Tour durch Oberbayern. Ich besuche Orte, die ein wenig im Schatten der großen Touristenmagnete liegen, zu Unrecht, wie ich finde. Unsere Tour beginnt in der prächtigen Residenzstadt Neuburg an der Donau. Auch so eine, ja, etwas unscheinbare Perle, aber eine große Perle, eine der ältesten Städte in Bayern. Die glanzvollste Epoche erlebte Neuburg als Hauptstadt des Fürstentums Pfalz-Neuburg. Und kaum zu glauben, Düsseldorf gehörte einmal zu Neuburg. Ja, klingt nach viel Geschichte, die wir später auch noch im Schnelldurchlauf erleben werden. Armin Steger ist unser Guide und beginnt die Führung direkt am Wasser an der Donau.
Ein herzliches Willkommen in unserer schönen Residenzstadt Neuburg an der Donau. Die Donau fließt vor uns, haben wir uns den Tag rausgesucht, um einen kurzen Ausflug in unsere schöne Donaustadt zu machen.
Und steht hier an der Donau. Wir sind vor einer Insel am Beginn dieser Radioreise hier an der Donau.
Was Besonderes, wir stehen hier im Endeffekt im Blickfeld, die Leopoldineninsel, eine der wenigen bewohnten Donauinseln überhaupt. Und dieses und, Sie haben recht, das ist ein Kunstwerk. Das soll einfach den Lauf, die Wellen, so das Fließen der Donau, diese drei Wörter und auch zeigen. Und das Kunstwerk, nachts ist es sogar beleuchtet.
Heute, da wir hier stehen, ist die Donau relativ gut gefüllt, aber nicht extrem. Sie erinnern sich noch an das Hochwasser 99 zu Pfingsten hier an der Donau.
Die Brücke war eigentlich fast geflutet, also in den Bogen der Brücke konnte man fast gar nicht mehr sehen. Und in der Insel, ich erinnere mich da an einen Beitrag, da stand wirklich einer Bewohnerin der Insel bis zur Balkontür das Wasser. Und der Reporter hat damals gefragt, ja, was machen Sie jetzt, wenn es noch weiter steigt? Die Dame hat dann nur gemeint, ja, dann hole ich schön langsam mal den Putzlumpen raus.
Das heißt, an Baden ist hier nicht zu denken. Oder gibt es hier im Sommer Stellen, wo man baden kann?
Wir haben einen eigenen Donaustrand sogar. Und die Donau ist auch vom Wasser her. Da kann man baden, man kann mal schwimmen. Es gibt viele, die ein bisschen weiter oben im Strom in die Donau steigen. Und unten am Donaustrand kann man dann die Donau wieder verlassen. Also mit einer Schwimmnudel kann man sich über eine Stunde in der Donau treiben lassen. Das ist im Sommer ganz angenehm.
Man kennt ja auch die Donauschifffahrt so zwischen Passau und Wien, aber auch schon ab Regensburg. Gibt es hier am oberen Bereich der Donau auch Schifffahrt?
Dazu ist die Donau zu niedrig. Also es gibt wirklich in dem Bereich Stellen, da hat die Donau vielleicht 2, 2,5 oder 3 Meter und das wird natürlich für Schifffahrt nicht funktionieren. Es gibt Aufnahmen aus der historischen Zeit, da waren einmal so kleinere Kähne und Schiffe da, aber eines haben wir doch, wir haben Donaufischer und die fahren mit Holzzillen entsprechend die Donau auf und ab. Und man kann mit diesen Zillen sogar sich einen schönen Tag, eine schöne Stunde mal buchen. Und dann kann man sich wirklich mit einem Fischer an der Donau hier die Donau in einer Zille runtertreiben lassen.
Was wird hier gefischt in der Donau?
Ob das jetzt Karpfen sind, ob es einen Wels gibt, weiß ich nicht. Aber halt einfach die Süßwasserfische, die in den Flüssen in Bayern halt vorkommen.
Die Flüsse werden ja immer sauberer, weil die Industrie ja nicht mehr so viel Abwässer reinführt.
Und wir tun auch was dafür. Wir haben hier eigentlich ein bisschen weiter stromab ein ganz besonderes Thema, und zwar die Renaturierung der Donauauen. Also man hat wirklich einen Teil der Wälder, die zwischen Ingolstadt und Neuburg jetzt liegen, renaturiert, indem man der Donau den Zugang zu diesen Wäldern, die trocken gelegen sind, verschafft hat. Also man hat richtig eine Auwaldlandschaft geschaffen wieder. Und man merkt richtig, wie das Reservoir, ob das mit Pflanzen und mit Tieren ist. Man hat Brücken gebaut mitten in die Prärie. Und da hat man gesagt, das schaut doch nicht schön aus. Aber es war sehr schnell, dass die Natur das integriert und vereinnahmt hat. Und wenn man nicht wüsste, da ist eine Brücke, die ist künstlich, könnte man meinen, die war schon immer da.
Wir drehen uns um von der Donau und schauen jetzt direkt auf die Residenzstadt. Ganz mächtig. Von der Elisenbrücke sehe ich gerade. Elisenbrücke heißt sie hier.
Elisenbrücke, ja. Und ganz wichtig ist nach unten der Name seiner königlichen Hoheit des Prinzen Luitpold von Bayern. Ich glaube, ein Thema, was jeder Bayer wissen sollte, wann der Prinzregent Luitpold gestorben ist. 12. Dezember 1912, kann man sich ganz einfach merken. Und dieser Luitpold von Bayern, muss man dazu sagen, war ja von König Ludwig II. Der Onkel. Und ich glaube, ganz wichtig ist, er war nie bayerischer König, sondern er war des Reiches Verweser. Er war königliche Hoheit und gleichzeitig die Stellvertretung des Königs, weil eigentlich wäre Otto der Erste Ludwigs Bruder an der Reihe gewesen und er war dann bis 1916 regulär bayerischer König, aber er war nicht regierungsfähig. Und die Elisenbrücke ist eben nach einer Hochzeit dieser Elise von Bayern benannt. Die Brücke wurde 1945 gesprengt, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, um den Vormarsch der Amerikaner hier über die Donau zu verhindern. Genutzt hat es eigentlich überhaupt nichts. Und da kommen wir dazu, wir haben zwar hier ein taktisches Luftgeschwader, also einen Flugplatz, der wurde natürlich auch bombardiert, aber sonst hat Neuburg eigentlich im Zweiten Weltkrieg fast keine Kriegsschäden zu beklagen, außer dem Brand des Rathauses. Das war allerdings schon, als 1945 dann die US-Truppen in der Stadt waren und eigentlich bereits der 8. Mai vorbei war. Und so haben wir Neuburg eigentlich auf wenigen hundert Metern eine intakte Altstadt und man kann wirklich bei schönem Wetter an der Donau flanieren, spazieren gehen und hat wirklich ein schönes Städtchen, das leider allerdings noch nicht ganz so bekannt ist, aber vielleicht kann das der Beitrag, den wir beide heute machen, ja ändern.
Ich bin mir da absolut sicher. Die verborgenen Schätze Bayerns, heute hier bei uns in der Radioreise. Von der Donau bis in die Hallertau. Urlaub in Deutschland. Alexander Tauscher mit der Radioreise in Oberbayern. Grüße Sie. Ein paar der heute besuchten Orte lassen sich auch ganz leicht mit dem Rad erreichen. Die Wasserradewege laden auf 1200 Kilometern zum Pedaltreten ein. Dieser Fernradweg führt durch drei Scheiben durch ganz Oberbayern. Im Norden, da ist der Radweg geprägt von Hopfen, im Südosten stehen das Salz und im Südwesten die Kunst im Mittelpunkt. Eingebettet zwischen diesen sanften Jurahöhen und dem Donaumoos liegt Neuburg am Rand dieses größten Niedermoores Süddeutschlands. Hoch über der Donau thront das Neuburger Schloss als Wahrzeichen der Stadt. Hierin befindet sich nach dem Prado in Madrid und der alten Pinakothek in München die bedeutendste Sammlung flämischer Barockmalerei. Die absoluten Hingucker, also das Herz der Sammlung, sind die beiden Großgemälde, das Pfingstwunder und die Anbetung der Hirten von Paul Rubens. Armin Steger ist weiter an unserer Seite.
Wir sind jetzt über die Luitpoldstraße auf den Stadtberg gekommen. Es ist ungefähr etwas über 30 Meter dicker Felsbrocken, ein Jurafelsen, der eigentlich die Stadt bekrönt. Wir gehen jetzt in Richtung unseres Stadttheaters. Schuld, dass Neuburg ein Theater hat, ist die Königlich Bayerische Armee. Denn Neuburg hat im 19. Jahrhundert ein bayerisches Infanterieregiment bekommen. Also gekrönte Häupter waren die Kommandeure. Wenn Zapfenstreich war, wollte man natürlich sich nicht nur ins Regimentscasino bei Bier, Schnaps und Wein zurückziehen, sondern man wollte Kultur. Und so hat man einen alten Getreidekasten, der fast 200 Jahre leer stand, zum Neuburger Stadttheater umgebaut. Und so haben wir seit dem Jahr 1869, genau im Stil der Zeit, und das ist heute noch so, ein Theater mitten in der Stadt mit ungefähr 300 Plätzen. Und wenn man sich da eine Karte kauft, man ist wirklich in diese interessante Zeit kurz vor 1900 zurückversetzt. Direkt daneben ist dann der fürstliche Marstall. Der ist aus dem 16. Jahrhundert. Und auch sehr, sehr wichtig, Reit- und Turnierpferde, die waren damals bereits teuer. Man musste für so ein Pferd damals den Gegenwert von 10 Ochsen ansetzen, also eine Menge Geld. Und im Endeffekt muss man sich so sagen, je mehr Reit- und Turnierpferde ein Mann hatte, umso interessanter war er für die Damenwelt. Da war natürlich dann Geld, Vermögen vorhanden. Aber wenn wir ehrlich sind, geändert hat sich eigentlich nicht viel. Die Pferde sind zwar ein bisschen mehr geworden, aber die unter der Motorhaube.
Das bringt mich gerade zu der Frage, weil wir auf dem A1-Platz stehen, ob das eine Hommage ist an diesen benachbarten Autobauer in Ingolstadt.
Ja, das verwundert, denke ich, viele Besucher in Neuburg. Warum steht der Buchstabe vor der Hausnummer? Sind wir Neuburger nicht fähig, den Buchstaben dahinter zu schreiben? Historisch gesehen ist das absolut richtig. Nürnberg hat nämlich 4 Stadtteile, die Bereiche A bis D. Eingeteilt hat es die Feuerwehr, weil Nürnberg war ja wesentlich kleiner früher. Und wenn es natürlich, man gesagt hat, im Gebäude A22 beispielsweise brennt, dann hat die Feuerwehr gewusst, das muss auf dem Stadtberg sein. Weil alle Gebäude, die den Buchstaben A haben, sind einfach auf dem Stadtberg. Also man hat eine grobe Orientierung dementsprechend dann auch gehabt. Und rundherum haben wir eben die Stadtteile A, B, C und D.
So wie in Wien, da wohnt man im 1. Bezirk, im 5., im 19., weiß man auch, ja, wo man situiert ist.
Interessant ist, glaube ich, daran, man hat dann in den 80er Jahren begonnen, man nummeriert um. Und kurioserweise ist man bis heute damit nicht fertig. Wir sind jetzt in der Hofkirche, die direkt in der Altstadt neben dem Schloss liegt. Sie hat einen sehr, sehr wuchtigen, markanten Turm. Aber die Hofkirche ist eine evangelische Kirche. Jedenfalls war Neuburg evangelisch, als der Grundstein gelegt worden ist für diese Kirche. An der Stelle stand fast 600 Jahre lang ein Vorgängerbau. Und der ist von keinem Geringeren um das Jahrtausend herum als Kaiser Heinrich II. Gebaut worden. Und wenn man die Hofkirche betritt, übersieht man eigentlich, wahrscheinlich, wenn man es nicht weiß, auf der rechten Seite hier diese stuckierten Darstellungen. Da kniet zur Rechten Kaiser Heinrich und seine Frau Kunigunde. Sie beten zu Maria. Die Hofkirche ist also eine Marienkirche. Wir haben also hier die Stifter der Vorgängerkirche vereint. Wir sind jetzt im Fletz des Nürnberger Rathauses. Ganz wichtig ist vor dem großen Saal die Darstellung der Herzoginwitwe Maria Amalie, eine sächsische Prinzessin, die letzte war, die im Schloss Neuburg ihren Witwenwohnsitz gehabt hat, nachdem ihr Mann Karl August gestorben ist. Karl August war eigentlich als Erbe und als Nachkommen von Karl Theodor, dem Kurfürsten, vorgesehen. Karl Theodor stirbt 1799, der Erbe 5 Jahre vorher und der Erbprinz lebt leider auch nur wenige Jahre. Er wird mit 8 Jahren krank, er bekommt hohes Fieber und am dritten Tag erliegt er diesem Fieber. Also die Wittelsbacher haben eigentlich sehr viel Hoffnung auf diesen Jungen gesetzt. Wenn der erwachsen geworden wäre, hätte es durchaus sein können, dass das der erste bayerische König geworden wäre. Wir schauen jetzt einmal aus dem Fenster, unter uns fließt die Donau. Und wenn wir mal ein bisschen den Kopf nach links drehen, da haben wir einen weißen Hügel. Sie sehen draußen, es schneit nicht, aber warum ist dieser Hügel weiß? Und das ist das Neuburger Weiß, das Neuburger Gold, das ist Kieselerde. Und diese Vorkommen sind eigentlich weltweit einzigartig. Die wird von einer Firma in Neuburg seit Jahrzehnten abgebaut im Tagebau. Sie kommen wahrscheinlich ganz unbewusst, wahrscheinlich zweimal am Tag mit Neuburg in Berührung. Und da haben sie Neuburg regelrecht im Mund und schmecken Neuburg, denn eigentlich fast in jeder Zahnpasta, die man benutzt, ist ein bisschen Neuburger Kieselerde drin. Das ist einfach Bestandteil und das ist eben hier aus unserem Neuburg. Material haben wir noch genug.
Der Vorrat reicht noch für ein paar Jahrzehnte, sagt mir Armin Steger. Also ich hoffe mal, unsere Zähne halten mindestens auch noch so lange. Hier ist Rias. Reisen ist ausnahmslos schön. Mit uns auf jeden Fall. Die Radioreise in Oberbayern. Alexander Tauscher hier sagt Servus aus Neuburg an der Donau. Diese Stadt hat sich in den letzten Jahren weit über ihre Grenzen hinaus einen Ruf als Kulturmetropole gemacht. Von den vielen Museen über die Kammeroper, die Barockkonzerte bis hin zu den Jazzfestivals. Armin Steger fügt noch ein weiteres Event hinzu, das Steckenreiterfest, mit dieser Musik, die hier bereits im Hintergrund anläuft.
Der Steckenreitertanz ist eigentlich von einer Veranstaltung, die alle 2 Jahre in Neuburg ist, das Herzstück. Das ist das Neuburger Schlossfest. Und an diesen 2 Wochenenden können wir Neuburg wirklich 500 Jahre die Zeit zurückdrehen. Wir sind in der Renaissance, als im 16. Jahrhundert unser Fürstentum entsteht. Und wir schaffen es, über 100.000 Besucher in diesen 2 Wochenenden in unsere Stadt zu locken. Und das Herzstück ist eben dieser Steckenreitertanz. Es geht um ein Ross, Ballett und die Hauptakteure sind die beiden Prinzen Otto Heinrich und Philipp. Eine junge, hübsche Prinzessin ist in der Stadt und um die Gunst werben eben die beiden Prinzen. Sie machen ein Ritterturnier nach der alten Art. Es gibt einen Gewinner und es gibt einen Verlierer. Philipp stößt seinen Bruder Otto Heinrich aus dem Sattel. Die Prinzessin erschrickt. Und was passiert? Sie gibt ihre Rose nicht dem Sieger, sondern dem unterlegenen Otto Heinrich, der am Boden liegt. Und so finden beide Brüder wieder zu einander und sie führen ihr Leben eben gemeinsam, so wie es eigentlich sein soll, als Brüder eben fort.
So, damit verlassen wir Neuburg an der Donau und ziehen rund 25 Kilometer weiter nach Manching. Dieser Ort war vor etwa 2000 Jahren eine wichtige Metropole, als damals an München oder Nürnberg längst nicht zu denken war. Der Historiker Tobias Esch mit einem kurzen Einblick in sein Keltenrömermuseum.
Berichten wollen wir euch, ihr Lieben, wie es die alten Römer trieben.
Manching kennt man heute so als Autobahnabfahrt vor dem großen Ingolstadt, war damals aber ganz anders gewesen vor mehr als zwei Jahrtausenden.
Ja, in keltischer und in römischer Zeit war hier der Verkehrsknotenpunkt, also die Donau als der Hauptachse von Ost nach West in Europa, aber halt auch ganz wichtige Fernstraßen in Ost-West und in Nord-Süd-Verbindung. Und das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum sich die Kelten hier in Manching niedergelassen haben und ein sogenanntes Oppidum errichtet haben, eine Stadt, die sehr bedeutend war, vom Handel lebte und auch von reichen Eisenerzvorkommen profitiert hat.
Dank eines Hafens, den es damals noch gab, den es heute nicht mehr gibt an dieser Stelle.
Das ist die sogenannte Dürre Au, die eine direkte Verbindung zur Donau gewährleistet hat, die heute aber eben entsprechend verlandet ist. War natürlich ganz wichtig für den Handel der Kelten. Und ja, dann später in römischer Zeit, im ersten Jahrhundert nach Christus, als die Keltenstadt schon lange verlassen war, haben die Römer dann hier im nahen Oberstimm ein Militärkastell errichtet, was einen ganz wichtigen Abschnitt der Donau kontrollieren sollte.
All das, was Sie hier ausstellen, gerade auch diese Relikte noch aus der Keltenzeit, ist all das, was Sie hier wirklich gefunden haben, ein, zwei Meter maximal unter der Erde?
Ja, ist spannend. Keltenstadt von Manching gehört zu den besterforschten Keltenstädten überhaupt. Einzigartig beispielsweise unser vergoldetes Kultbäumchen, das unterschiedliche Pflanzen miteinander kombiniert, vermutlich hergestellt in Süditalien und wirklich von einzigartiger Qualität ist.
Das Kultbäumchen und das andere, wenn nicht ein Bagger einen kleinen Riss reingerissen hätte, hätten wir fast zwei erhaltene Holzboote noch aus der Römerzeit.
Das sind die am besten erhaltenen antiken Kriegsschiffe nördlich der Alpen, ungefähr 15 Meter lang, erbaut in der sogenannten Nut- und Federtechnik, einer mediterranen Bautechnik, die es ermöglicht hat, dass die Schiffe halt sehr wendig waren.
Kann man das ja alles natürlich auch im Web irgendwo nachlesen, aber Sie bieten im Museum hier auch interaktive Kurse an für Kinder, für Schulklassen, auch für junge Menschen, was unter anderem?
Ja, also wir haben ein ganz breites Angebot an Führungen, an sogenannten Werkstattprogrammen, wo die Teilnehmer nach einer Einführung in der Ausstellung antike Handwerkstechniken selber ausprobieren können und sich dann auch ein kleines Andenken selbst anfertigen können und mit nach Hause nehmen können. Und uns ist auch wichtig, dass wir dabei niemanden ausschließen. Also wir haben auch Angebote für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen, für Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Dieses Thema Ausgrabungen ist ja ein visuelles Thema, da muss man sich ja auch etwas einfallen lassen, wenn man Blinde einbeziehen will.
Ja, wir machen das in der Regel so, dass wir Tastführungen anbieten.
Ich fand es eben sehr beeindruckend, als wir vor der Bayernkarte standen und uns mal angeschaut haben, was es vor 2000 Jahren gab und vor allem nicht gab. Es gab eben noch kein München, es gab Grünwald komischerweise, aber noch kein Würzburg, nichts in Franken, aber dafür Manching hier.
Da hat natürlich im Mittelalter entsprechend natürlich nochmal eine ganz andere Entwicklung gegeben, also Ingolstadt direkt vor unseren Toren oder auch andersrum gesehen.
Und an den großen Autobauer war damals auch noch nicht zu denken. Wir lassen Ingolstadt hinter uns und fahren knapp 30 Kilometer in eine Welt voller Hopfen. Einmal um die ganze Welt und immer wieder zu Hause in Deutschland. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute unterwegs in Oberbayern. Grüße Sie. Von der Donau über Manching erreichen wir die Hallertau. Manche sagen auch Holledau. Und das ist inzwischen ja ein Begriff im Verkehrsfunk. Dreieck Holledau. Sehr oft Stau. Ja, wir verlassen die Autobahn deswegen und entdecken ein Naturjuwel, das man im Auto vorbeirasend erlebt. Auffallend sind diese großen Hopfenfelder in einer Hügellandschaft, ja, die mit dem Begriff lieblich nur ansatzweise richtig beschrieben wird. Seit mehr als 1000 Jahren wird in der Holledau Hopfen angebaut und im Laufe dieser Zeit in viele Länder dieser Erde exportiert. Inzwischen ist diese Kulturlandschaft auf rund 2.500 Quadratkilometer angewachsen. Damit hat sich in der Hallertau viel Wissen, Geschichte und Dynamik zum Thema Hopfen und Bier angesammelt. Mitten in dieser Kulturlandschaft befindet sich das Deutsche Hopfenmuseum in Woinsach. Der Biersommelier Christoph Pinzel leitet dieses Museum und vor dem Radioreisegespräch ein kurzes Hoch auf den Gerstensaft aus dem schönen weiß-blauen Freistaat.
Dies Wort ist gut, richtig süffig, geschmackig, ewig, polnische Bier. Dies
dies Wort ist gut, richtig süffig, geschmackige, ewige bayerische Bier.
Ich trinke nicht nur gerne Bier, sondern ich will auch ein bisschen mehr wissen drüber, wie es schmeckt, warum es schmeckt, wie es schmeckt, welche Geschichte haben die Bierstile, solche Dinge, das machen wir auch im Museum sehr viel.
Sind wir auf dieser Radioreise Donau-Hallertau mitten in der Hallertau angekommen, eine Region, die ganz, ganz viel vom Durchfahren her kennen, also Kreuz-Rotte-Dau, oft Stau. Und dann sieht man links und rechts die Hopfenfelder, man sieht diese Hügellandschaft und man kann erahnen, dass hier eine Bierkultur herrscht.
Ja, es ist ja nicht nur irgendwie ein bisschen Hopfenbau hier, sondern es ist ja tatsächlich das größte Anbaugebiet für Hopfen auf der ganzen Welt. Also ungefähr, das schwankt immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr, so ein Drittel des Weltbedarfs wird hier produziert, was man Hopfen braucht in den Brauereien. Also man geht davon aus, dass jedes zweite Bier auf der Welt auch mit Hallertau-Hopfen dann gebraut wird. Das ist schon eine Bedeutung, das glaube ich, findet man so schnell kein zweites Mal. Und das ist schon eine ziemliche Zeit jetzt hier, also seit Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich, lebt praktisch die ganze Region hier vom Hopfen. Und wer natürlich mit Hopfen zu tun hat, hat irgendwo auch mit Bier zu tun, das ist ganz klar. Wir haben ja noch viele kleine, feine Brauereien. Und es ist auch eben so, dass der Hopfen ausschließlich nur, eigentlich kann man sagen, für die Bierherstellung angebaut wird. Es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel in der Pharmazie, da könnte man eine ganze Menge tun, passiert nicht so wirklich viel, warum auch immer. Insofern, wir leben sozusagen wirklich von der Brauindustrie, das heißt, wenn es den Brauern schlecht geht, geht es auch der Hallertau eher schlecht und andersrum. Aber das ist natürlich wirklich eine große Welt und der Hopfen geht in die ganze Welt hinaus, beliefert eigentlich ziemlich jedes Land auf der Welt mit dem Hopfen aus der Hallertau. Man braucht ja, man sagt immer so faustregelmäßig, 1 Gramm für 1 Liter Bier. Also ein Maß Bier hat 1 Gramm Hopfen drin. Wenn man sich anschaut, was hier angebaut wird, welche Mengen das sind, 15, 16, 17.000 Hektar, je nachdem, welches Jahr man nimmt, dann kann das ja unmöglich alles in Bayern oder auch nicht einmal in Deutschland verbraut werden. Das muss in die Welt hinaus und eben auch schon sehr lange. Das ist nicht erst seit ein paar Jahren, das ist schon seit langer Zeit, dass die Hallertau praktisch Weltexport betreibt. Und insofern interessiert eigentlich an Hallertau-Hopfenbauern nicht nur das, was in Bayern in der Brauerei passiert, sondern wirklich in der ganzen Welt.
Was braucht es für einen gelungenen Hopfenanbau? Ist der Boden hier besonders beschaffen? Warum hat sich damals gerade hier dieser Hopfenanbau angesiedelt? Oder sind es diese Hügel wegen der Sonneneinstrahlung? Was macht das aus?
Spielt eine gewisse Rolle. Natürlich das Klima, auch der Boden, aber gar nicht mal so extrem, wie man meint. Hängt letzten Endes von vielen, vielen Faktoren ab. Die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen, mal mutig gewesen, wo andere nicht mutig waren, die richtige Technik eingesetzt, die andere zu verschlafen haben und, und. Also kommen viele, viele Faktoren zusammen. Man konnte es nicht mit 1, 2 Sätzen begründen. Also sehr spannende Geschichte, ganz viel natürlich auch die Leute hier, die sich von diesem Hopfen auch ein bisschen einfangen haben lassen. Hopfenbau ist nicht nur lustig, das ist schon auch eine ziemlich anstrengende Angelegenheit, vor allem wenn man früher die Geschichte anschaut. Sehr mühselig, sehr viel Arbeit steckt da drin und man weiß ja gar nicht so genau, was hinten rauskommt. Wie soll ich sagen, ein Landwirt früher, der hat ja eigentlich erstmal für sich selber gearbeitet, der hat gewusst, das, was er anbaut, kann er auch selber verzehren, kann er essen. Das ist ja beim Hopfen nicht so. Ja. Der Bauer kann nicht dann aus seinem Hopfenlatt Bier brauen, kann er schon, aber um das geht es nicht. Sondern er muss liefern, er muss ihn zum Hopfenhändler liefern, der muss ihm einen guten Preis machen. Und das war praktisch wie an der Börse, eigentlich muss man fast mehr sagen, wie in der Spielbank. So ganz genau hat man nicht gewusst, was im Herbst passiert. Da konnte alles passieren, gigantische Gewinne, aber auch völliger Zusammenbruch. Und insofern war Hopfen immer, sagen wir mal, aufregend, auch belastend. Nicht alle haben das auf Dauer durchgehalten, das muss man schon so sehen. Es gab viel Konkurrenz, vor 100 Jahren gab es viele Anbaugebiete in Deutschland. Aber durchgehalten bis heute eigentlich haben nur die Hallertauer. Es gibt schon ein bisschen Anbau in Franken, so ein bisschen was am Bodensee. Aber das ist von der Menge unbedeutend geworden. Inzwischen ist wirklich die Hallertau seit einigen Jahrzehnten einfach das absolut größte Anbaugebiet auf der ganzen Welt. Und da brauchst du ja einen speziellen Charakter für sowas.
Mich beeindruckt diese filigrane Art, wie sich die Hopfenpflanzen hochschlängeln an den, ich weiß nicht, ob das Gitter sind oder Holzbalken, das hat sowas Kunstvolles.
Ja, man sagt Hopfengerüst. Wir haben hier Gerüste seit langer Zeit. Früher, 150, 200 Jahre zurück, waren es Hopfenstangen, also praktisch eine Art, wie ein Wald, muss man sich das vorstellen, hat man für jede Hopfenrebe eine Stange aufgestellt. Das ist eine sehr filigrane Sache und prägt natürlich so eine Region auch sehr stark, auch optisch. Man weiß sofort, ah, jetzt bin ich in der Hallertau. Man sieht es aber auch an der Architektur. Man braucht eine Hopfentarre. Das heißt, Hopfen nach der Ernte muss man sofort trocknen, sonst ist der ganz schnell kaputt. Und dazu benutzt man schon sehr lange eben solche Hopfendarren. Das ist praktisch, schaut aus ein bisschen wie der Turm, am Bauernhaus angebaut und da drin wird er getrocknet. Und insofern sieht man auch schon eine Architektur, sieht man, aha, jetzt bin ich wieder im Hopfengebiet. Jemand, der sich auskennt, hat da sofort ein Gefühl dafür. Und so gibt es viele Dinge, die eigentlich die Region sehr stark prägen auch. Wo man also merkt, man ist im Hopfenanbaugebiet in der Hallertau.
Lass mich noch einmal oben schauen auf meine Holledau.
Wir schauen noch einmal auf diese Holledau oder auch Hallertau, ist ja das Gleiche. Zwei echte Naturburschen, die geben uns ganz persönliche Einblicke in diese besondere Kulturlandschaft. Und dann geht's vom Hopfenland ins Spargelland. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute unterwegs in der Hallertau in Bayern. Kaum eine Pflanze wächst hier so schnell in die Höhe wie der Hopfen. Bis zu 7 Meter hoch ragen die Hopfengerüste in den Himmel. Dadurch ergibt sich ein ganz besonderes Bild, im Sommer wie im Winter. Durch diese besondere Kulturlandschaft wandern wir jetzt gedanklich mit zwei absolut sympathischen Jungs, Mike Urban und Tobias Rossmann. Tobi ist Hobbyfotograf, der bereits einen eigenen Bildband herausgegeben hat. Er ist Mitglied im Landesbund für Vogelschutz und ein absoluter, Sie hören es gleich, Naturliebhaber. Mike Urban hatte für das Portal hallertau.de geschrieben, kennt diese Region wie aus der Westentasche. Beide Jungs gehen, ja, wann immer es geht, gemeinsam auf Tour in die Natur. Den dritten im Bunde, den treffen wir hier musikalisch und in der nächsten Radioreise auch im Gespräch. Der Musiker und Kabarettist Rich Ermeyer.
Wir sind Holledauer von der Sonnenseiten. Wir haben einen Graudocker und einen Hoberleiten. Wir haben zwei Gers im Stall und zwei Pieg am Flur. Aber schneid auf saubere Mädel haben wir genug.
Wir schauen hinab jetzt gerade auf die Hügellandschaft der Donau-Isar-Landschaft, das ja einen großen Teil der Hallertau auch ausmacht. Ja, und wir schauen jetzt auf den Hopfengarten hier gerade runter und sind auf einem der höchsten Punkte in der Hallertau. Und wenn man jetzt in die andere Richtung schauen würde, sieht man bei gutem Wetter sogar bis in die Alpen rein. Also es ist einfach hier eine Gegend, die sehr verwinkelt ist, aber von den höchsten Punkten hat man einen super Ausblick. Man sieht hier auch schon die ganzen kleinen Einsiedlerhöfe hier auch, wo im Rücken von uns auch Hochlandrinder zum Beispiel gehalten werden und sehr gutes Fleisch verkauft wird. Schräg gegenüber ist ein Metzger mit Hofmetzgerei, der selber auch Tiere hält und ein Restaurant und Biergarten hat, wo die Leute wirklich in so einem kleinen Ort auch von ganz weit her kommen, teilweise aus dem Norden von Bayern, aus anderen Bundesländern teilweise, ja, um da zu essen und eine gute Zeit zu haben.
Mich erinnert so an die südsteirische Weinstraße, die ist auch sehr hügelig, auch urig, natürlich eher mit Weinreben. Das hat was vor den Toren von München, dieses Hügelland, was leider bei vielen so im Rückspiegel hängen bleibt auf der Autobahn.
Ja, es ist eine sehr kleinteilige Landschaft, die durch Agrar- und Forstwirtschaft geprägt ist. Viele Hohlwege hat, viele Ranken, kleine Wälder, viele Einsiedlerhöfe, auch die Landwirtschaft noch kleinteilig ist, obwohl es sich gedreht hat die letzten Jahrzehnte natürlich. Also die Betriebe werden größer, die kleinen Landwirtschaften werden weniger und fallen weg, was natürlich schade ist, weil früher hat ja jeder Hof ein bisschen Hühner gehabt, ein bisschen Rüben abpflanzt, ein bisschen hier Getreide und dort und so weiter. Aber dafür kommen andere Sachen wieder mehr zum Vorschein, sowas wie die Hofläden jetzt, wo es jetzt wirklich einige Dutzend hier in der Hallertau gibt. Es gibt jetzt sowas wie einen Unverpacktladen in Wollensach oder einen müllvermeidenden Hofladen in Santalanten zum Beispiel, der übrigens aus einem Friseurladen entstanden ist, ja, wo auch Zähne gezogen wurden. Das nennt sich die Borderei. Also der Border ist ja der Friseur auf Bayerisch. Es gibt auch eine Solawi, eine soziale Landwirtschaft hier in der Nähe von Au in der Hallertau. Also es wachsen andere Sachen nach, es verändert sich. Aber im Moment, Gott sei Dank, grundsätzlich ist das Flair erhalten geblieben.
Und zu dem Flair zählen auch mehr als 50 Biergärten hier in der Hallertau.
Ganz unterschiedliche, am See, im Wald, an einem Dorfplatz und so weiter und so fort. Ja, ganz spannend, was hier alles gibt.
Beide erkunden dieses Gebiet ja aktiv, also auch Tobias Rossmann, sehr sportlich, in Montur, mit Rucksack.
Cap. Immer so rum, ausnahmslos fast, ja.
Also mit Fernglas, es ist ein Outfit.
Absolut, also man kennt mich auch gar nicht anders. Ich laufe eigentlich immer rum, entweder hinsichtlich Naturschutz, weil ich gern kartiere, was hier an Flora und Fauna so stattfindet, und erkunde aber dabei zwangsweise schon fast diese wunderschöne Gegend, auch hinsichtlich Kultur, was gibt es hier zu sehen. Wir haben hier sehr viele Überbleibsel von den Kelten, wo man immer wieder drüber stolpert. Das ist immer ganz, ganz aufregend und du hast es ja vorher schon angesprochen, die Gegend erinnert immer an irgendetwas, zum Beispiel an ein Weinanbaugebiet, wenn man diese Hügellandschaft sieht. Das nächste Mal erinnert es vielleicht ans Voralpenland, wenn wir irgendwo einen abgelegenen Hof wie jetzt hier hinter uns haben. Und irgendwann merkt man eigentlich, die Landschaft hat es gar nicht nötig, sich mit irgendwas zu vergleichen. Ist es jetzt Toskana? Ist es jetzt Alpenland? Die Hallertau ist einfach die Hallertau und das ist ja gut so.
Der Kunde ist ja sehr, sehr aktiv. Also ich habe vor uns Fotos gezeigt, wie er so einen Wildbach überquert hat auf einer Slackline.
Genau, das entsteht dann dadurch, wenn der Mike mich fragt, hey, laufen wir einfach mal los. Und dann sage ich daheim, ich weiß nicht, wann ich heimkomme. Und dann geht es einfach mal los. Und dann kann es sein, dass wir in 1,5 Stunden daheim sind oder in 2,5 Stunden. Und dabei ist es wie so typisch eigentlich. Man entdeckt dabei so viel Verschiedenes, so viel Buntes, so viel Aufregendes. Und so entstehen eigentlich immer wieder unsere regelmäßigen Adventures.
2,5 Stunden oder 6 Stunden. Also wir haben ja für eine Fotoreportage schon mal im Abendstal, man dachte, okay, das sind jetzt so 13 Kilometer auf der Karte. Und dann war das aber so spannend, haben so viele Kleinigkeiten entdeckt. Also der Bahnhof in Rudelshausen, gab es ja Bahnverbindungen hier, die Bockalbahn wurde das genannt quasi. Und dann sind wir da rum, noch haben Hofläden entdeckt, im Wald noch irgendwelche alten Geräte, Pflug und alles gefunden, wirklich mittelalterlich schon fast angemutet. Und dann waren wir da 6,5 Stunden unterwegs, haben fotografiert wie die Deppen und haben uns da wieder in die Gegend versenkt.
Ihr joggt einfach so los, querfeldein, auch ohne Karte, ohne inneren Kompass, einfach mal drauf los.
Mal drauf los, also letztens hat der Mike einfach mal die Himmelsrichtung angegeben. Ja, wo laufen wir denn hin? Ja, da, das müsste irgendwie so Nordosten sein. Ja, dann laufen wir einfach mal hin, da muss irgendwo das Ilmtal sein und dann schauen wir, was da auf uns zukommt. Und dann, wie so typisch halt in der Hallertau, kommt halt auf einmal so eine Slackline entgegen, die über die Ilm führt und das man dann auch wieder so als kleines Abenteuer benutzen kann. Ja. Und dann schaut man, dass man irgendwie mal wieder heimläuft.
Braucht man auch die Kondition, um dann den Rückweg nochmal zu schaffen, joggen?
Braucht man definitiv, weil hier im Hügelland bekommt man zwangsweise viele Höhenmeter zusammen und da merkt man wieder so den leichten Alpencharakter und ja, doch, es hat in sich.
Wahrscheinlich kein Gramm Fett an eurem Körper, ne, wenn ihr so viel joggt.
Naja, wir sind schon sportlich, aber wir sind jetzt nicht unmenschlich austrainiert. Wobei wir heuer eine Schippe drauflegen wollen, ja, wollen wir ein bisschen krimineller noch rangehen.
Der Punkt ist ja auch, ja, wenn man jetzt zum Beispiel hier oben am Wald irgendwie eine vielversprechende Kuppel sieht, wo man sagt, Mensch Mike, was ist denn da hinten? Da müssen wir doch mal hinschauen. Ja, dann beißen wir uns halt die 80 Höhenmeter auch nochmal kurz hoch und so führt dann eins nach dem anderen. Es ist halt hier so kleinteilig, mosaikartig, dass man hinter jedem Eck irgendwas vermuten kann.
Naja, das sagen ja auch die Ärzte. Es steht ja in der Zeitung, man hört's ja heute überall. Sport ist gesund!
Ganz genau so ist das. Und nachdem ich gemerkt habe, wie der Sport diese beiden Jungs fit und vor allem jung hält, habe ich mir abends auch gleich die Jogging-Schuhe geschnürt und die Laufshorts angezogen. Menschen und Landschaften, heute hier bei uns in der Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs in der Hallertau und Sie mittendrin. Die Hallertau gehört zum größten Teil zum Donau-Isar-Hügelland. Manche Hügel sind Sanddünen, zum Beispiel am Winsberg bei Pirnbach. Der Dürnbacher Forst im Westen des Landkreises Kelheim ist als gemeindefreies Gebiet eines der größten in Bayern, also sehr, sehr grün da. Die Gras- und Heidelandschaft mit Wacholderbüschen, mit Heidekraut und Borstgras ist durchsetzt von Baumgruppen mit mächtigen Einzelbäumen. Von dieser Natur, da schwärmen Mike Urban und Tobias Rossmann sehr heftig. Sie hören es auch gleich wieder. Die beiden, ja, sie kennen sich erst ein paar Jahre, aber sind unzertrennlich und teilen die gleiche Leidenschaft. Sporteln, wandern, Natur entdecken und im Bild festhalten. Und dazu nun noch das Holledauer Heimatlied.
Wir unser Herrgott vor vielen Jahren erschaffen hat die Welt. Hat er erst gespannt am 7. Tag, wo's da noch alles fällt. Was da noch alles abgegangen ist, das wissen wir ganz genau. Das ist der schönste Fleck der Welt, die schöne Holledau.
Was würdet ihr dem Urlauber empfehlen, der jetzt hierher kommt? Der hat ja keine Orientierung, der wohnt dann hier. Kann nicht so wie ihr einfach so durchs Gelände joggen, robben.
Also im Urlauber würde ich empfehlen, man kann hier schon einiges anschauen. Zum Beispiel, die Gegend ist ja geprägt durch viel religiöse Architektur auch. Es gibt viele Klöster und zum Beispiel gibt es den Prielhof in Scheiern mit dem Kloster Scheiern. Wirklich toller Ort, aber da viele Spazierwege dort. Man kann auch radeln da natürlich sehr gut. Man kann hier eine Biergartenradeltour zum Beispiel machen. Man kann querfeldein hier wunderbar radeln. Ich finde, man kann auch so Sachen, 100-Wasserturm in Abensberg kann man sich anschauen. Altmühltal ist nicht weit weg. Da gibt es eine ganz andere Landschaft. Also hier im Süden der Hallertau ist ja mehr diese Auenlandschaft mit Ampertal noch hügeliger und je weiter man in Norden kommt, Richtung Donau, wird es flacher. Ja, da gibt es zum Beispiel die Nöttinger Viehweide mit dieser Hutelandschaft und diesen uralten, mächtigen, fantastisch ausschauenden Solitärbäumen mit diesen mächtigen Eichen. 7 Meter Umfang und 550 Jahre alt und so weiter.
Das wichtigste Rezept, Mike, das ist Neugier. einfach mal, wenn man auf einem Wanderweg ist und dann führt man irgendwie so ein unscheinbarer Pfad links vom Weg weg, den einfach mal auf Verdacht gehen und stößt auf immer irgendwas Interessantes. Ob es ein netter Weiher ist, wo sich einer irgendwie eine schöne Fischerhütte errichtet hat, ob es wieder irgendwie eine Keltenanlage ist oder sonst irgendwas. Man stößt immer auf irgendwas Interessantes.
Genau, das war unser Motto eigentlich auch, was wir uns überlegt haben, was macht die Hallertau so aus, ist, ja, was man daraus macht. Man muss es hier einfach selber in die Hand nehmen ein bisschen und man findet wunderbare Sachen. Ob das dann ein Hopfmuseum ist, ein Kloster, ein ökologischer Hof wie der Prielhof, der Jahrhunderte Jahre von alt ist.
Du hast das Stichwort gesagt, Kleinigkeiten. Also wer hier das offensichtlich Großartige, das Spektakel sucht, der wird vielleicht hier ein bisschen enttäuscht, denke ich mal. Und wenn man irgendwo abbiegt und man stößt dann auf eine Streuobstwiese und man ist dann ganz alleine, dann sind es halt auch sehr intime Momente und die kann man so, glaube ich, hier besonders gut erleben.
Wo über unser Heimatland, der schönen Holledau, wo über unser Heimatland, der schönen Holledau.
Es ist natürlich super, wenn ich so einen Kollegen wie den Tobi dabei habe, der kennt zum Beispiel die Waldschnepfe, wo man durch einen feinen Forst wandert, das ist ein Naturschutzgebiet, ganz charakteristischer Sound, den die macht. Das konnte er halt dann alles mit moderieren und sagen, hier gibt es diese Vögel, die tauchen hier auf, hier gibt es ein Mikroklima, im Wald ist es ein bisschen kälter, weil und, Quellwälder und Auenlandschaft und so weiter und so fort. Und das ist ein unfassbarer Reichtum. Wenn man halt ein bisschen da ein Gefühl hat, ein Gespür hat für diese Gegend, für diese Information, für das Wissen, dann ist es hier eine tolle Gegend.
Würdest du empfehlen, Urlaub auf dem Bauernhof zu machen oder im Hotel, in Pension? Wo wäre es am urigsten?
Kommt darauf an, was man haben will, aber es gibt hier bestimmt einige Möglichkeiten, am Land schön zu übernachten. Gibt es einige Ferienwohnungen und Möglichkeiten, mit Sicherheit, ja.
Man merkt auch, man ist nicht in München. Also Naturburschen wie ihr, wüsste ich nicht, ob ich die in München so treffen könnte.
Schwierig, auf eine andere Art und Weise vielleicht, ja. München hat natürlich irgendwo die Isar, wo die Surfer sind. Das sind ja auch in einem anderen Maßstab Abenteurer.
Am Eisbach surfen sie ja, da radeln die schon auch.
Also man muss hier vielleicht kreativer sein.
Ja, da ist es nicht so auf dem Präsentierteller, es gibt wenig Anbieter. Es gibt, klar, gibt es einen Hochseilgarten in Jetzendorf und es gibt Baumhaus-Hotels in Jetzendorf. Also es gibt ganz verschiedene Sachen hier schon. Man muss sie kennen und finden. Es ist, finde ich, nicht ganz so in der Tiefe einheitlich dargestellt auch. Es ist nicht so touristisch erforscht wie München zum Beispiel, logischerweise. Wir gehören zwar zur Metropolregion München, aber man muss schon ein bisschen findig sein.
Du hast mir auch im Auto gesagt, ihr habt sehr viele Sportvereine. Also das wird bei euch gepflegt. Ihr seid sehr sportlich, die Jugend schon in sehr vielen Vereinen.
Voll. Also der Landkreis hat 40% der Leute sind hier in Sportvereinen Mitglied. Das ist bayernweit ein Spitzenwert. Das ist der Hammer. Also die Leute sind hier sehr aktiv, machen selber was. Es gibt Bauerntheater, es gibt Vereine, es gibt ganz viel Feuerwehren und es gibt Leute, die selber irgendwelche Hobbys hier machen, weil man einfach die Freiheit hat, den Platz auch hat, sie zu tun.
Du bist ja auch selber Trainer in mehreren Vereinen.
Ich habe früher mal Tennis gespielt, genauso wie der Tobi auch. Ja. Beachvolleyball, Handball, Fußball hat hier jeder schon mal gespielt, da kommt man gar nicht aus. Und jetzt bin ich halt seit 20 Jahren hier Basketball-Trainer. Du bist
auch sehr verwurzelt hier in der Region mit allen Menschen.
Ja, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und denke gar nicht dran, hier wegzuziehen. Also ich könnte mir keinen schöneren Fleck vorstellen. Klar, die Alpen sind grandios, aber es sind ja relativ viele Leute da. Hier hat man am Wochenende immer seine Ruhe.
Outdoor-Enthusiasten nennt ihr euch?
Ja, mir fiele nichts Besseres ein. Wir würden uns wahrscheinlich selber nicht so nennen, aber für die Zuhörer ist das wahrscheinlich das beste Wort, am verständlichsten noch.
Das drückt es auch aus jetzt nach dem Gespräch, habe ich das Gefühl.
Ja doch, also ich hoffe, dass unsere manischen Kräfte überspringen.
Der Funke ist auf jeden Fall übergesprungen und wie sagte Mike so schön, er brauche kein Zündholz, sondern Lagerfeuer. Ich habe mir fest vorgenommen, mit diesen beiden lieben Jungs meine längere Wanderung zu machen. Es gibt sicher viele weitere Geschichten für uns hier, fürs Radioreisemikrofon. Wir sagen es laut. Wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie und einer Pflanze, die einem wichtigen Körperteil des Mannes recht ähnlich sieht. Es geht um ein Gemüse, das bereits bei den Griechen und Römern als Heilpflanze bekannt war. Bis ins 18. Jahrhundert hinein war dieses Gemüse ein Luxusgemüse und heute in fast aller Munde der Spargel. Eines der bekanntesten Spargelanbaugebiete liegt hier auf unserer Reiseroute Schrobenhausen. Seitdem Münchner Großhändler den Spargel aus dieser Region entdeckt haben, ist er mindestens in ganz Bayern ein Begriff, aber ich denke auch darüber hinaus, der Schrobenhausener Spargel. In einem Turm der Stadtmauer von Schrobenhausen befindet sich ein Museum, das in dieser Form einzigartig ist, das Europäische Spargelmuseum. Das besuchen wir später und treffen uns zunächst im Grünen mit der Kulturamtsleiterin von Schrobenhausen, Claudia Freitag-Meyer, und mit Max Rabe.
Veronika, der Spargel wächst. Veronika, die Welt ist grün.
In Bayern eine Marke ist das, der Schrobenhausener Spargel.
Der Schrobenhausener Spargel ist tatsächlich eine Marke. Er wurde auch Europa zertifiziert. Er darf sich jetzt Schrobenhausener Spargel als Marke verkaufen und nennen. Wir sind hier vor dem Europäischen Spargelmuseum und es zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir einen kleinen Spargelacker vor der Tür haben und die Führungen beginnen auch im Freien. Wir stechen auch Spargel, wenn gerade Spargel genug gewachsen ist. Und Sie können sich da auch über die ganze Anbau- und Erntegeschichte informieren. Stadien des Spargels, er muss ein Jahr zunächst in der Erde verharren und bleiben und sich erholen oder beziehungsweise sich eingewöhnen. Und erst im zweiten Spargeljahr wird gestochen. Und da auch nur 6 Wochen, um die Pflanze zu schonen, die dann 6 bis 8 Jahre im Boden bleibt und entsprechend Ertrag bringt.
Veronika, der Spargel wächst.
Es gibt unterschiedliche Spargelsorten. Die meisten, die hier jetzt verwendet werden, kommen aus Niederlanden, das sogenannte Geimling.
Das heißt, Schrobenhausener Spargel wirklich nur um die Gemeinde Schrobenhausen herum oder ist es so eine geschützte Kennung, die die gesamte Region umfasst?
Das ist eine geschützte Kennung, die ein ganz bestimmtes Gebiet umfasst. Das geht fast bis zur nächsten Stadt Neuburg, bis Eichach und dann Richtung Ingolstadt, München. Aber es ist wirklich ein eingegrenztes Gebiet und es muss auch wirklich der Spargel auf diesem Gebiet wachsen, damit er sich als Schrobenhausener Marke verkaufen lässt oder verkauft werden darf.
Was macht die Qualität aus? Ist der Boden besonders nährstoffhaltig? Ist das Klima hier anders?
Das ist tertiärer Boden, das heißt Sand, lockerer Boden. Die Pflanze kann sehr gut wachsen, die hat keinen Widerstand. Also es ist kein Lehmboden, sondern locker. Sie kann gerade hochwachsen. Das zeichnet ihn natürlich besonders aus, dass der gerade gewachsen ist. Und vor allen Dingen die Nährstoffe im Boden, die der Spargel natürlich aufnimmt, die zeichnen ihn aus, dass er, viele sagen immer, einen nussigen, leichten Geschmack bekommt.
Ansonsten sind wir auch in einer klimagünstigten Zone hier südlich der Donau. Also relativ viel Sonne, aber eben auch ausreichend Regen gerade in diesen Frühjahrszeiten.
Regen braucht er, aber er braucht auch viel Sonne. Es ist wichtig, dass die Felder in der Sonne liegen. Mittlerweile behelfen sich die Bauern auch mit Folien, unter denen der natürlich immer gleichbleibendes oder eher stabileres Klima hat als ohne Folie. Deswegen ist der Ertrag auch sehr hoch und es ist nicht immer wichtig, dass unbedingt Sonne scheint.
Also feuchtwarm ist ideal.
Feuchtwarm. Ja, und vor allen Dingen also viel Sonne. Spargel beginnt ab 12 Grad zu wachsen. Die Bauern, die richten im November zum Teil schon ihre Felder her mit den Folien. Wenn dann im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen kommen, sich der Boden erwärmt, wird es relativ schnell warm unter der Folie und der Spargel beginnt dann schon zu wachsen. Und somit ist Ende März, Anfang April schon möglich, Spargel zu kaufen.
Und da hat man das Gefühl, dass der Spargel immer früher schon angeboten wird im Geschäft.
Genau, das ist der Grund, eben der Folienanbau, dass bei der richtigen Witterung schon vorzeitig und nicht erst ab George. Das war früher, war eigentlich der Stichtag. Wann gibt es Spargel? Ab 25. April. Jetzt mittlerweile ist es aber schon so, dass es eben Ende März die ersten Spargel zu kaufen gibt.
Bis wann kann dann Spargel gestochen werden? Das ist ja auch nur eine begrenzte Zeit.
Traditionell war 24. Juni, Johanni, die Sonnenwende, der letzte Tag, an dem Spargel gestochen worden ist. Dadurch, dass natürlich die Spargelsaison immer weiter nach vorne rutscht, ist auch das Ende ein bisschen weiter nach vorne. Es gibt Bauern, die stechen noch bis zum 24. Juni, aber das sind dann die Felder, die im nächsten Jahr nicht mehr gestochen werden, sondern die dann aufgelassen werden und da kommt eine andere Kultur zwischendurch rein und der Acker muss sich so 2-3 Jahre erholen und dann kann man erst wieder Spargel kultivieren.
Mit den ersten Spargelstangen kommt der schöne Lenz gegangen. Oh, wie wird das Herz so weit? Na, die schöne Spargelzeit. Jedem Jüngling schwillt der Mut, wenn der Spargel wachsen tut.
Ist aus Brandenburg, der Beditzer Spargel. Die ganzen Berliner fahren, zumindest die Südberliner, nach Beditz in Brandenburg zum gemeinsamen Spargelessen. Da gibt es dann auch Volksfeste, Musik. Ist ja auch Ähnliches anzutreffen?
Ja, das gibt es ja auch. Einmal im Jahr ein Spargelfest, auch meistens im Mai. Da ist meistens ein prominenter Gast da. Und dann kommt wirklich die ganze Gegend. Und in München, auch immer am Viktualienmarkt, mit einem großen Auftakt beginnt praktisch die Schrobenhausener Spargelsaison.
Ist auch der Landwirtschaftsminister dabei?
Ne? Landwirtschaftsminister oder es waren auch schon Schauspieler dabei. Und ähnlich ist es in Schrobenhausen, da kommt dann eben dieses Spargelfest. Liesl Karlstadt war schon da, Ottfried Fischer war vor ein paar Jahren hier. Es ist immer irgendwie so in Verbindung mit einer bestimmten prominenten Person.
Wie wird das Herz so weit? Naht die schöne Spargelzeit. Selbst dem Laubfrosch schwillt der Mut, wenn der Spargel wachsen tut.
wenn der Spargel wachsen tut. Zwischen April und Juni tut ihr dies. Dem Spargel werden ja so einige gesunde Wirkungen nachgesagt und eine vor allem für Männer besonders wichtig. Darüber reden wir gleich. Keine Zeit für schlechtes Radio verschwenden. Hier sind Sie genau richtig. In der Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs im Spargelland von Schrobenhausen. Nebenbei bemerkt, Schrobenhausen hat mehr als Spargel zu bieten, zum Beispiel das Lenbach-Museum. Denn hier in Schrobenhausen wurde der berühmteste deutsche Porträtmaler des 19. Jahrhunderts geboren, Franz von Lenbach. Sie denken auch an das Lenbach-Palais in München. Aber die erste Assoziation bei Schrobenhausen ist eben der Spargel. Rund um Schrobenhausen gedeihen Spargel und Kartoffeln besonders gut. Spargel trifft Kartoffel in den Restaurants der Stadt und die Erntezeit des Spargels, die wird in dieser Region auch als die fünfte Jahreszeit gefeiert. Viele Besucher kommen dann extra hierher nach Schrobenhausen, um sich bei den Spargelbauern mit den frisch gestochenen weißen Stangen zu versorgen. Rund um dieses königliche Gemüse dreht sich alles im Europäischen Spargelmuseum. Claudia Freitag-Meyer und ein weiteres Loblied auf den Spargel.
Schon vor vielen, vielen Jahren ist man raus aufs Feld gefahren.
Kann man sagen, das schmeckt man heraus, ein Unterschied zwischen dem Schrobenhausener Saisonspargel und dem, den man auch schon im Winter bekommt?
Ich bin zwar nicht in Schrobenhausen geboren, aber das kann ich inzwischen unterscheiden, wo der Spargel herkommt. Also nicht, ob er aus Griechenland kommt, aber es ist natürlich schon ein Mordsunterschied zu den Spargeln, die Billigspargel, die aus dem Ausland kommen. Ich hatte einmal einen Spargel aus Südamerika, sage jetzt kein Land, aber er war nicht genießbar. Also man merkt einfach doch, dass es Spargel ein Gemüse ist, das frisch gestochen auf den Tisch muss. Das kann nicht Mords Weltreise machen. Es ist einfach wirklich auch die Frische, die hier vor Ort spricht, aus dem Acker auf den Teller.
Das hat ja auch seinen Preis dann. Es ist nicht ganz so günstig eben wie dieser Discount-Spargel.
Ja, aber es sind immer noch moderate Preise. Und wenn man sich wirklich überlegt, wenn man den Spargelanbau und die Ernte sieht, es muss immer noch per Hand geerntet werden. Es ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und wenn man wirklich sich mal vor Augen führt, wie Spargel angebaut wird, wie er geerntet wird, das rechtfertigt wirklich auch den Preis.
Stehen wir vor dem Spargelmuseum hier in Schrobenhausen. Was kann ein Spargelmuseum darstellen?
Viele Leute stellen die gleiche Frage, was ist denn in einem Spargelmuseum? Die Initiatoren des Museums wurden anfangs auch verlacht und mit den Worten, ja, ihr mit einem Stangerlmuseum, Spargel hält sich doch nicht, wieso legt man denn ins Museum? Und ähnliche Sätze kamen dann, aber sie wurden eines Besseren belehrt. Es gibt sehr viele Aspekte, sehr unterschiedliche Aspekte des Spargels. Wir haben zunächst natürlich Anbau und Ernte, aber in Verbindung mit Spargel ist natürlich die ganze Esskultur. Es gibt sehr schöne historische Geschirre. Auch die Kunst hat sich mit Spargel befasst. Nicht nur die Stillleben der Niederländer zeigen Spargelbündel. Es haben sich auch moderne Künstler wie Andy Warhol, Markus Lüpertz mit dem Thema Spargel auseinandergesetzt. Auch alles hier im Museum zu sehen. Es gibt Spargelpapier aus den Spargelschalen. Spargelpapier, wir haben einen Drachen, so in Anlehnung an die chinesischen Drachen. Es gibt die unterschiedlichsten Rezepturen, die hier sind und auch noch einige kuriose Sachen, wie zum Beispiel ein Spargelbündel als Christbaumschmuck oder eine Brosche als Spargelbündel oder Hundespielzeug in Form von einem Spargelkoch.
Drum wünscht ich nach und nach verdränge der Spargel alle Blumen hier. Die Braut müsst ihn als Myrte tragen, das wär für sie die schönste Zier. Zur Silberhochzeit wär's possierlich, brächte der alte Jubilar der Braut statt eines Blumensträußchens ein Bündchen frischen Spargel da.
Jetzt sind wir ein paar Meter reingelaufen hier in das Spargelmuseum hinein. Was sehen wir hier?
Hier haben wir einige schöne Kräuterbücher versammelt. In den meisten Kräuterbüchern ist natürlich auch die Spargelpflanze abgebildet. Und hier ist die Spargelpflanze in allen Stadien mit der Wurzel, der Spross und wie es dann aussieht, wenn der Spross durchwächst mit den Blättern und den Beeren. In den Beeren sind jetzt die Samen, da kann man dann neue Pflanzen nachziehen. In den meisten Kräuterbüchern wird die diuretische Wirkung des Spargels, also die entwässernde Wirkung, und gegen Blähungen und für die Milz und gegen Blasenleiden. Also hat auch ihre medizinische Bedeutung.
Das kennen wir ja auch alle. Also wenn man Spargel isst, muss man anschließend häufiger auf Toilette. Das ist sehr, sehr spürbar. Ein bisschen zum Geruch auch des Urin. Es ist scheinbar wirklich reinigend.
Das hat damit zu tun, das sind Aminosäuren, die aufgespalten werden und dann bleibt Ammoniak übrig und der riecht eben so. Und es gibt einen Schrobenhausener Liedermacher, der sagt, also in Schrobenhausen, wenn man auf Toilette geht, dann riecht man, dass Spargelzeit ist.
Schon so.
Wie wird das Herz so weit, naht die schöne Spargelzeit. Auch dem Schutzmann rollt das Blut, wenn der Spargel wachsen tut.
Man soll aber auch nicht zu viel essen, das würde zu viel Bitterstoffe im Körper auslösen, die dann auch wieder, weiß ich nicht, Gicht oder so verursachen.
Genau. Das ist dann die Harnsäure, die Gicht auslöst. Aber ansonsten ist in Spargel relativ viel enthalten. Spargel an sich ist zu 90% Wasser, das heißt eigentlich Wasser mit der Gabel gegessen. Aber die anderen 10%, das sind Ballaststoffe, sind Vitamine drin, Mineralstoffe. Also Spargel hat eigentlich einiges an gesunden Eigenschaften.
Wie viele Stangen am Tag könnte man essen bedenkenlos, wenn ich jetzt abends einen guten Spargel auf dem Tisch haben will?
Wenn sie ein Kilo schaffen, dann ist ein Kilo auch gut. Aber in der Regel sagt man pro Portion ein Pfund, also 500 Gramm.
Spargel wird ja auch diese Manneskraft nachgesagt. Ist etwas dran oder ist es auch nur eine Sage?
Also das könnte sein, dass wirklich irgendwelche Stoffe drin sind, die potenzsteigernd sind, aber man kann es nicht nachweisen. Es gibt natürlich auch den Begriff, das ist das weiße Viagra, aber ob das jetzt wirklich nachweislich Potenz steigert, das ist immer noch eine große Frage. Vielleicht liegt es ja nur an der Form des Spargels.
Vielleicht ist es ja die Form dieser Stange, über die einmal gesagt wurde, Spargel behandelt man wie eine Frau. Vorsichtig am Kopf anfassen und feinfühlig nach unten streicheln. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute von der Donau in die Hallertau und dann zum Spargelhau. Wilhelm Busch stellte einmal fest, Spargel, Schinken, Koteletts sind doch mitunter auch was nett. Ja, Spargel war wegen der wenigen Kalorien nie Grundnahrungsmittel gewesen, sondern eine wohlschmeckende Ergänzung damals auf dem Speiseplan der Könige und Adeligen. Spargel wurde gekocht, gebraten, eingelegt, gebacken oder auch gegrillt. Das älteste, bekannteste Rezept davon stammt noch von den Römern, nämlich Spargel im Eierkuchen. Müsste ich auch mal probieren, Spargel im Eierkuchen. Die Römer taten es bereits. Und rund 2000 Jahre später begann man dann, den Spargel einzukochen und dauerhaft zu konservieren. Wir alle kennen das ja aus dem Supermarkt, die Spargelstangen im Glas. Im Europäischen Spargelmuseum in Schrobenhausen schauen wir uns mit Claudia Freitag-Meyer mal ein paar noble Spargel-Accessoires an. Denn uns stellt sich ja die Frage,
wie kommt denn der Spargel ins Himmelbett? Himmelbett.
Sind wir ein paar Schritte hochgelaufen im Spargelmuseum und stehen vor Spargelgeschirr, Spargelbesteck, sehe ich zum ersten Mal.
Ah, schön, dass wir Ihnen auch was Neues zeigen.
Auf jeden Fall.
Es gab im 18. Jahrhundert die Tendenz, Gemüse, Tiere nachzubilden, täuschend echt, um die Gäste am Tisch ein bisschen zu verblüffen. Es gab Enten, Hunde, es gab Artischocken, Äpfel. Und auch Spargelbündel, in denen dann Soßen oder heiße Butter serviert wurde. Erst später, als man dann überging, Spargel am Hof zu servieren, wurde entsprechendes Geschirr entwickelt, um Spargel zu servieren. Weil Spargel Wasser zieht, gab es dann kleine Spargelliegen mit Abtropflöchern und drunter eine Platte. Und da haben wir ein ganz schönes Exemplar aus Rouen. Das ist um 1800. Das waren damals die Fayence-Manufakturen und ganz typisch für Rouen ist dieses Füllhornmotiv. Wir haben einen Teller von Gallet. Gallet war ein Jugendstilkünstler aus Frankreich. Er hat verschiedene Teller mit verschiedenen Pflanzen gemacht. Das war so eine ganze Serie. Und zum Servieren gab es Besteck aus Silber, Spargelzangen zum Vorlegen. Es gab Fingerzangen. Spargel durfte nicht geschnitten werden mit Silber. Das hat wohl den Geschmack verändert. Deswegen ist man übergegangen, ganz vornehm mit diesen Fingerzangen den Spargel so im Ganzen vom Teller zu nehmen und zu essen. Und hier ist ein Spargelheber, mit denen man eben auch serviert hat. Ein ganz schönes Stück ist diese Zange aus Russland von Karl Peter Fabergé, dem Hofjuwelier des Zaren. Sie war wohl im Besitz der Tänzerin Anna Pavlova.
Weiß man, seit wann Spargel bewusst von Menschen gegessen wird, auch als Vollwertkost? Ist es erst seit dem 18. Jahrhundert oder früher bereits?
Es gab wohl schon in Schwetzingen am Fürstenhof 1650 um die Zeit Spargel, der angebaut worden ist. Aber wir sprechen in der Zeit immer noch von grünem Spargel. Man darf sich nicht täuschen lassen, das war immer noch grüner Spargel bis zum 18. Jahrhundert. Erst da hat man entdeckt, wenn der Spargel kein Licht erwischt, dann bleibt er hell und weiß. Und klar, am Hof, man ist vornehm, man ist edel. Und dann war natürlich grünes, weißes Edelgemüse optisch auch schön. Ursprünglich wurde der Spargel mit Tonhauben, mit Glashauben oder mit Holunderstücke abgedeckt, damit er weiß bleibt. Bis irgendjemand im 19. Jahrhundert auf die Idee kam, man könnte ja die Erde anhäufen, dann bleibt er weiß. Und das ist natürlich jetzt bis heute die bewährte Methode, den Spargel weiß zu halten.
Ich finde den Grünen auch nicht ganz so bekömmlich.
Spargel hat mehr Chlorophyll und das verändert auch den Geschmack. Der Weiße schmeckt sehr neutral, aber doch nussig nach Spargel. Und der Grüne hat eben einen anderen Geschmack durch dieses Chlorophyll und noch verschiedene andere Stoffe, die natürlich durch die Lichteinwirkung entstehen.
Soll man ihn eigentlich schneiden mit dem Messer in der Mitte oder soll man es hier machen wie damals am Hof, ihn als Ganzes nehmen und dann in den Mund reinschlingen?
Ich leihe Ihnen mal eine Fingergabel, Sie dürfen es probieren, es ist eine Mordsauerei, also bitte schneiden Sie den Spargel in Zukunft.
Auch Sie sind großer Spargelesser. Wann beginnen Sie und wie viel essen Sie pro Saison?
Ja, sobald die Spargelsaison losgeht, werde ich mit Sicherheit zweimal die Woche Spargel essen.
Frieren Sie auch ein für den Winter, für die Darbezeit?
Ich habe es einmal versucht und es ging schief. Ich habe den Spargel leider aufgetaut. Das war nicht gut.
Gefroren halten und dann ins heiße Wasser.
Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Das Problem ist, die Spargelbauern, die stechen bis Anfang Juni. Und ich bin jedes Jahr zu spät. Ich kriege keinen Spargel mehr, um ihn einzufrieren. Die sind dann einfach schon weg.
Zu Riesling oder welcher Weißwein würde sich empfehlen?
Riesling geht gut, Silvaner und Bacchus.
Stangenspargel dick und rund, Bumswalderer. Ist bekömmlich und gesund, Bumswalderer.
Bumswalderer, das ist also unser Ernährungstipp hier in dieser Radioreise. Spargel entgiftet, entwässert und gibt möglicherweise auch neue Manneskraft. Mit dem letzten Bissen verlassen wir das Spargelland auf unserer Tour von der Donau bis in die Hallertau. Sie können den Urlaub in Bayern bei uns fast endlos verlängern. Unsere zweite Radioreise bringt Sie in den Münchner Norden, dann von Freising über die Hallertau bis nach Dachau. Gleich in der Nähe beginnt unsere schöne Tour im Altmühltal und geht dann weiter bis nach Rothenburg ob der Tauber. Radeln Sie mit uns von Nürnberg bis Bamberg oder wandern Sie durchs Fichtelgebirge und atmen Sie dabei tiefe Heilklimaluft in Bischofsgrün. Entspannen Sie beim Kneipp-Urlaub und der Schrotkur auf einer Tour von Bad Wörishofen bis Oberstaufen oder testen Sie mit uns edle Tropfen auf einer Genussreise vom Main bis zum Starnberger See. Wir wandern rund um Berchtesgaden und erleben eine Traumwelt im Propertiwinkel. Garmisch-Partenkirchen und Zugspitze haben natürlich auch im Programm, genauso wie das Allgäu oder auch das bayerische Thermenland. Also das alles zu finden unter www.radioreise.de. Hier gibt es diese Sendungen als Podcast und zu vielen Shows auch Blogs mit Fotos und Texten. www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage zum Abschied au revoir, adios, ciao, bis wieder, a wiederloge, ayowamba, salam alaikum und shalom und natürlich servus.
Ich darf mich für den Besuch in Neuburg bedanken, Armin Steger und die Radioreise mit Alex. Wieder ein Bereich Bayerns, den man vielleicht so nicht kennt. Und vielleicht schaffen Sie es ja auch einmal, den Weg hierher nach Neuburg zu finden, in die Renaissance-Stadt. Und ich verabschiede mich einfach mit dem Satz unseres ersten Fürsten Ott Heinrich und sein Leitspruch war mit der Zeit. In diesem Sinne eine gute Zeit.
Tobias Esch, ich hoffe, Sie hatten viel Spaß bei der Radioreise. Vielleicht gucken Sie mal bei uns im Keltenrömermuseum in Manching vorbei. Verkehrsgünstig gelegen, direkt an der A9. Wir würden uns auf Ihren Besuch freuen.
Claudia Freitag-Meyer, ich bin die Kulturamtsleiterin der Stadt Schopenhausen. Ich grüße Sie aus dem Europäischen Spargelmuseum und wünsche Ihnen viel Freude auf der Reise.
Ich bin der Christoph Pinzel, der Leiter des Deutschen Hopfenmuseums. Kommen Sie vorbei, es gibt einen Spruch, wen der Hopfen mal gekratzt hat, den lasst er nicht mehr aus.
So, jetzt sind wir am Ende angekommen unserer Radioreise.
Wir freuen uns, wenn uns Leute mal hier in der Hallertau besuchen.
Ich komme wieder, versprochen. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Welt mit den Ohren entdecken.